SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Sehr geehrte Hausverwaltung, aus gegebenem Anlass möchte ich mich heute mit dieser Audiobotschaft an Sie wenden. Die Zukunft unserer Hausgemeinschaft scheint mir bedroht.
Nachbarn war unser Thema auf dokublog.de und mit Nachbarn kann man einiges erleben.
Wohl wahr, Christine Werner.
Na dann, auf gute Nachbarschaft, Pascal Fournier. Die Töne vom Doku-Blog gibt es auf
Spur 1.
Danach
Spur 2.
Stellen wir unser neues Projekt Doku-Blog unterwegs vor. Der Radio-Blog kommt auf
Spur 3.
Wir haben
Spur 4.
Einen Hörtipp für eine Trilogie der radiophonen Formen. Und kurz vor den Nachrichten
Spur 5
gibt es unsere Nachrichtenkritik.
Spur 1. Doku-Blog.
Neue Nachbarn, schön und gut, aber das führt natürlich auch zu Problemen.
Nachbarn, brach an.
Zeit, sich an die Hausverwaltung zu wenden. Beim Formulieren der klaren Botschaft helfen Beweisaufnahmen und das Parteiprogramm der baden-württembergischen AfD zur Landtagswahl am 13. März 2016.
Sehr geehrte Hausverwaltung, aus gegebenem Anlass möchte ich mich heute mit dieser Audiobotschaft an Sie wenden. Die Zukunft unserer Hausgemeinschaft scheint mir bedroht. Eine katastrophal verfehlte Vermietungspolitik, das kopflose Weitergeben von Wohnraum und die völlig verantwortungslose Überlassung von Wohnungen an sogenannte Neumieter bringen enorme Belastungen für alle 20 Altmietparteien mit sich. Bitte hören Sie selbst, was ich in unmittelbarer Nähe der Neumieterwohnung im Treppenhaus aufnehmen konnte. Hören Sie das? Das sind die Neumieter. Verstehen Sie jetzt, warum ich mich mit diesem Hilferuf an Sie wende? Zu Demonstrationszwecken habe ich auch ein Mikrofon unter der Tür hindurchgeschoben. Und raten Sie mal, was man dann hört. Für 2016 ist bereits eine zweite Wohnung für Neumieter vorgesehen. Sie werden die Konflikte ihrer alten Wohnung mitbringen, mit völlig anderen Essens- und Wohnsitten. Ich habe nichts gegen andere Essenssitten, aber wir wollen unseren Kindern auch ermöglichen, unsere alten Rezepte dereinst nachkochen zu können. Deshalb bitte ich Sie dringend, von mir aus Neumieterzentren einzurichten und dort landestypische Küchen einzurichten, damit die Neumieter sich nach Herzenslust ihre landestypischen Gerichte zubereiten können. Mit freundlichem, gleichsam besorgtem Gruß. Kaschunke, Altmieter.
Ein Doku-Blog-Feature von Robert Schön.
Spur 2. Nachgefragt.
Der Doku-Blog startet ein neues Projekt. Doku-Blog unterwegs. Die Welt ist mobil geworden, wie Flüchtlings-Ein- und Auswandererströme zeigen. Und auch die Aufnahmetechniken sind mobil geworden. Mit einem Smartphone kann man Töne aufnehmen und sie direkt auf den Doku-Blog laden. Wir schicken in den nächsten Wochen und Monaten Handys auf Reisen und dokumentieren über O-Töne, Atmos und Gespräche ihren Weg. In einem ersten Projekt geht es um das Thema Flucht. Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt uns dabei und gibt 3 Mitarbeitern Handys mit. Pressesprecher der Flüchtlingshilfe ist Dietmar Kappe. Ich habe ihn in Bonn besucht und mit ihm über unser Projekt und die Arbeit der Flüchtlingshilfe gesprochen.
Was ist denn jetzt genau die UNO-Flüchtlingshilfe?
Die UNO-Flüchtlingshilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der Flüchtlingsprojekte fördert. In erster Linie sind das Projekte von dem UNHCR, das ist unser internationaler Partner. Für diese Projekte sammeln wir Geld weltweit, aber daneben haben wir auch circa 50 Projekte in Deutschland, die wir fördern.
Und Sie haben jetzt Mitarbeiter kontaktiert, die diese Handys mitnehmen. Wer kriegt jetzt so ein Handy?
Da ist zum Beispiel eine Kollegin, die momentan in der Ukraine arbeitet, die Bettina Schulte. Sie fand das Projekt von Anfang sehr gut auch und vor allen Dingen nicht nur für sich selbst, weil sie selber dann eben über Arbeit berichten kann, sondern auch das Handy soll ja weitergeben an den Kollegen und auch an Flüchtlinge. Und vor allen Dingen ist es interessant, weil die Ukraine noch ein riesen Flüchtlings- und Vertriebenenproblem hat. Es gibt über 1 Million Flüchtlinge. Es wird geschätzt, dass bis 1,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine sind. Aber eben die ganze Krise ist ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, weil eben jeder nur über Europa spricht oder über Nahost.
Was ist das denn für eine Situation dort in der Ukraine? Also Sie sagen es ja schon, man hört es jetzt immer von Balkanroute, Griechenland, Türkei, aber Ukraine im Moment eigentlich wenig. Wie ist es dort für die Menschen, die auf der Flucht sind?
Die Situation ist immer noch sehr gespannt und sehr prekär. Es gab ja diesen Friedensschluss in Kiew, aber es kommt immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Die Leute sind noch sehr verunsichert und viele trauen sich eben nicht zurückzukehren und sind im Land dann einfach unterwegs. Viele von der Ostukraine in die Westukraine und warten da ab, was eben passiert. Viele haben ihre Unterkünfte verloren, ihre Jobs und werden dann eben, wie zum Beispiel von meiner Kollegin, dann unterstützt. Sie bekommen Unterkünfte. Vor allen Dingen Frauen erfahren viel Gewalt auf der Flucht. Es gibt spezielle Frauenhäuser auch. Ja, und die klassischen Hilfsgüter werden verteilt.
Das war jetzt Ukraine. Wir schicken aber 3 Handys auf den Weg. Mhm. Und vielleicht erzählen Sie einfach mal noch, wo die anderen beiden hingehen.
Also einmal geht ein Handy an die Lisa Meiser. Sie sitzt in Niamey, das ist die Hauptstadt vom Niger. Vielleicht noch ein Tick vergessener als jetzt die Krise in der Ukraine. Ja, nichtsdestoweniger haben die eine ganze Menge da in Niger zu tun. Und zwar in erster Linie mit Flüchtlingen aus Mali. 50.000 Flüchtlinge aus Mali sind im Niger, die größtenteils in Flüchtlingslager an der Grenze zu Mali wohnen, untergebracht worden sind, aber viele Tausend sind auch in der Hauptstadt. Und die Frau Meiser arbeitet da in einem speziellen Haus, wo die Flüchtlinge registriert werden. Also es gibt da auch eine ganze Menge zu tun.
Und dann haben wir noch das dritte Handy.
Genau, das dritte Handy, das soll nach Jordanien gehen und zu dem Volker Schimmel. Da geht es natürlich in erster Linie um syrische Flüchtlinge. Und der Volker Schimmel, der betreut dort eben die Stadtflüchtlinge. Und allein in Amman wird geschätzt, dass dort 100.000 syrische Flüchtlinge leben. Verstreut über die Stadt in irgendwelchen billigen Wohnungen, die runtergekommen sind. Und die Aufgabe von den Teams von Volker Schimmel ist eben, diese Menschen dann aufzusuchen und denen Hilfe zu geben. Und die läuft eben ganz anders ab als in Flüchtlingslagern. Es gibt mobile Kliniken, es gibt mobile Beratungen. Die Menschen bekommen dort eher Cash-Zuwendungen, damit sie ihre Kinder in die Schule bringen können oder Teil der Miete bezahlen können. Und Gutscheine zum Beispiel, um Essen zu bekommen. Also die Anforderungen, die Aufgaben da sind schon ganz andere.
Also wir schicken die dann im Laufe des Monats los, geht nach in die Ukraine, Niger und Jordanien. Und wie oft gucken Sie dann demnächst auf den Doku-Blog, was da dann drauf ist von den Handys?
Ja, ich bin selber sehr gespannt, weil ich kenne eben auch 2 von den Kollegen ziemlich gut auch, was sie dann erzählen werden. Und vor allen Dingen auch, ja, es ist einfach sehr, sehr spannend und bestimmt ein guter Mix von allen möglichen O-Tönen. Man ist, glaube ich, wahrscheinlich mittendrin von der Straße, von den Flüchtlingen selber, wenn sie dann erzählen. Und man ist dann eben mittendrin.
Dietmar Kappe war das, Pressesprecher der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn.
Spur 1. Doku-Blog. Neumieter. Treue Main. Türmenli.
Leipzig wächst rasant und hat gerade die 570.000 Einwohnermarke geknackt, hieß es Anfang März in der lokalen Presse. Die Rede ist von einem Leipzig-Boom, worüber sich Immobilienbesitzer und Investoren freuen dürften. Dort, wo Häuser saniert werden und Mieten steigen, werden die Alteingesessenen verdrängt. Einige Nachbarn haben sich zu einem Beschwerdechor zusammengeschlossen. Sie singen Leipzig, du kotzt mich an.
Auf einer Gedenktafel las ich, dass Anfang des 20. Jahrhunderts Menschen zusammenkamen, Mieten zu schaffen, die 7% des Einkommens nicht übersteigen.
Jede Ruine eine Luxusimmobilie. Leipzig, du kotzt mich an. Wie viele Millionäre leben hier eigentlich? Leipzig, du kotzt mich an. Ich mag schon grinsende Mütter von Arschlochkids nicht. Leipzig, du kannst mich mal. Für wen ist dieses neue Leipzig eigentlich?
Julia Schäfer hat den Ton auf den Doku-Blog geladen.
Wohnen ist ein Grundrecht, ach nee, warum denn nicht? Jede Ruine eine Luxusimmobilie.
Spur 3. Radioblog.
In den letzten Wochen war Dirk Auer unser Radioblogger.
Dirk Auer, Geboren 1970, lebt seit 10 Jahren als freier Journalist und Autor in Südosteuropa. Erst in Sofia, seit 2013 in Belgrad. Er ist Mitglied von N-Ost-Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung. In seinen Radioreportagen und Features berichtet er vor allem über Themen wie Migration, Minderheiten und die Folgen des Zerfalls Jugoslawiens. Zurzeit interessiert er sich vor allem für neue intermediale Formen des journalistischen Storytelling. Sein aktuelles Projekt ist ein radiophones Bühnenstück.
Für uns hat er über die Radiolandschaft in Osteuropa gebloggt.
23.02.2016. Zagreb. Radio außerhalb des Radios. Als Ljubica Letinic mich verabschiedete, hatte sie mir noch eine CD mitgegeben. 2 Wochen später klickte ich mich dann durch die Stücke, die unter ihrer Regie entstanden waren. Ich war begeistert. Was ich da hörte, war wirklich Schreiben mit dem Mikrofon. Sparsame Narration, die Handlung wird durch Live-Situationen, Geräusche und O-Töne vorangetrieben, klug eingesetzte Musik. Aber die Bedingungen, unter denen sie arbeitet, werden immer schwieriger, hatte Ljubica geklagt. Die Kritik ist die übliche. Zu teuer, zu wenige Hörer. Nach über 20 Jahren beim kroatischen Radio ist die Begeisterung für das Medium geblieben. Ihre Zukunft sieht sie aber wohl außerhalb des Senders. Aber vielleicht gilt das ja auch für die Zukunft des Radios selbst. Radio außerhalb des Radios, heißt die Idee. Das dokumentarische Radio wird überleben, ist sie sicher. Aber vielleicht eben doch woanders. 28.02.2016. Belgrad. B92. Das Ende eines Mythos.
Oh.
Manche sprachen von Mord. Von einer kaltblütigen Exekution, als vor gut einem halben Jahr 12 von 17 verbliebenen Mitarbeitern gekündigt wurde und damit das faktische Ende von B92 eingeleitet wurde. Nun ist eine gewisse dramatische Übertreibung nicht ungewöhnlich in Serbien. Aber der Belgrader Sender war nicht nur irgendein Radio, sondern war in den finsteren Jahren der Milosevic-Ära das Symbol des Widerstands gegen alles, was schlecht lief in Serbien. Nationalistische Propaganda und Kriegshetze, das Morden in Kroatien, Bosnien und Kosovo. Im Oktober 2000 kam es zu einer demokratischen Wende. Und aus dem ehemaligen Jugendradio wurde bis 2007 der meistgehörte Hörfunksender. Aus dem aufmüpfigen Sender war nun einfach nur einer von mehreren Playern in einem brutalen Medienmarkt geworden. Viele in Serbien sehen heute die Situation der Medien wieder in einem ähnlich jämmerlichen Zustand wie in den 1990er Jahren. Statt durch direkte Repression erfolgt die Einflussnahme heute über Werbebudgets, die von regierungsnahen Firmen verwaltet werden. 4.3.2016. Skopje, das freie Radio Kanal 103. Seit 25 Jahren sendet in Skopje ein Radio ohne Lizenz. Ein illegales Piratenradio also, wenn man so will. Und jeder weiß, wo sich die Redaktion befindet, nämlich auf einer Etage im Gebäude des öffentlich-rechtlichen MRT. Es war noch zu kommunistischer Zeit, als innerhalb des staatlichen MRT die Idee entstand, ein Radioprogramm für junge Leute zu starten. 1991 ging Kanal 103 dann auf Sendung. Einfach so. Ohne offizielle Lizenz. Es sollte ja erst einmal nur ein Experiment sein, erzählt Kostadin Schurbanowski, den hier alle nur Schurbe nennen. 2004 sollte es geschlossen werden. Doch das brachte über 5000 Leute auf die Straße. Am Ende wurden tatsächlich alle Gelder gestrichen. Das Radio aber durfte weiterarbeiten, nun mit rein ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das ist umso erstaunlicher, da Mazedonien ein Land ist, das seit einigen Jahren von einer national-konservativen Partei autoritär regiert wird. Medienfreiheit existiert zunehmend nur noch auf dem Papier. Könnte da ein freies Radio nicht eine wichtige Aufgabe erfüllen? Schurbe sagt, wir wollen nicht Spielball der Politik sein. Das Radio war und ist bis heute vor allem ein Sender für alternative mazedonische Musik. Natürlich hätten die Moderatoren eine Meinung, auch manche Jingles haben eine klare Botschaft. In einem heißt es, Aspirin für den Kopf, eine Bombe für die Regierung. Aber das gelte für jede Regierung. Schurbe glaubt, dass fortschrittliche Musik schon für sich ein Akt des Widerstands in diesen düsteren Zeiten sein kann.
Spur 1, Dokublock.
Es sind freundliche Nachbarn, unauffällige Nachbarn.
oder unangenehme Nachbarn.
Spur 4. Ausblick.
In der SWR-Hörspielbroschüre gibt es für März einen Programmtipp. Da steht drüber: Hörspielstudio, Feature am Sonntag, Ars Acoustica. Und darunter heißt es: Tod und Frühling, eine sizilianische Trilogie der genreübergreifenden radiophonen Erzählformen von Werner C. Werner C. hat Sizilien bereist und entstanden sind ein Hörspiel, ein Feature und Klangkunst. Konnte er sich nicht für eine Form entscheiden, habe ich mich gefragt und ihn angerufen.
Ja, hallo.
Werner C., Hörspiel, Feature und Klangkunst, wie kam es, dass drei Formen entstanden sind?
Das liegt an diesem Thema. Das Sizilien ist so komplex und so schwer zu packen auf eine Sache. Ich hätte auf ganz viel verzichten müssen. Und so ist es eine schöne Sache, wenn ich eine Trilogie machen kann, wo ich diese Form, auch die Erzählformen, die Ästhetiken und auch die Themen trennen kann.
Sie haben jetzt ja gerade schon gesagt, Sizilien ist auch so vielschichtig, es gibt so viel her. Wenn Sie es ganz kurz beschreiben, welche Geschichte steht denn jeweils im Mittelpunkt dieser unterschiedlichen Formen?
Bei der Hörspielsache, das Hauptmotiv sind Prozessionen in der Karwoche in Trapani, das ist in Westsizilien. Dort werden etwa 20 Tonnen schwere Holzskulpturen durch die Stadt getragen. Also es gibt mehrere kleine Prozessionen und es gipfelt dann am Karfreitag, da geht es 24 Stunden lang. Und diese Skulpturen werden begleitet von Blaskapellen. Und die spielen Trauermärchen. Aber da das Ganze jetzt durch die Nacht geht, 24 Stunden, verändern die sich natürlich. Die können eben nicht mehr so gut spielen im Morgengrauen. Mhm. Die sind völlig ermüdet, sie sind erschöpft. Und dann entstehen wirklich ganz ergreifende Momente, wenn diese Trauermärchen wackelig gespielt werden, wenn die Rhythmen anfangen immer mehr zu schleppen. Und dann ist es so, diese Kapellen ziehen durch die Altstadt in Trapani. Und die ist natürlich eng und an Kreuzungen begegnen sich solche Kapellen. Aber alle behalten ihren Trauermarsch bei, sie spielen weiter. Und es gibt natürlich Überlagerungen, die sind aberwitzig. Also das hat dann wirklich was von einer Charles-Ives-Sinfonie oder von den Trompeten von Jericho.
Also das heißt, ja. Im Hörspiel gibt es auch viel Musik. Wie ist es dann im Feature?
Im Feature, das geht um die traditionelle Thunfischjagd auf Favignana, das ist eine kleine Insel, noch vor Trapani, ganz im Westen. Dort gibt es seit Jahrhunderten gibt es eine Form der Thunfischjagd. Und die letzte war jetzt aber vor 9 Jahren. Dort wurden mit Holzbooten, mit Kleinholzbooten manuell diese Schwärme eingefangen. Und es wurden mit Enterhaken wurden an die Boote gezogen. Also wahrscheinlich eine sehr grauslige Sache, ich habe sie so nicht erlebt. Aber es entstand um diese Sache eine ganze Kultur. Diese Sache war so existenziell, so dass Riten entstanden sind. Und es gibt Lieder, es gibt Gedichte und jetzt gibt es noch Zeitzeugen. Und die habe ich besucht. Und von daher ist es jetzt weniger eine musikalische Sache, eine Klangsache, sondern es sind die Gespräche mit diesen Leuten, diese Spurensuche.
Tod und Frühling, eine sizilianische Trilogie der genreübergreifenden radiophonen Erzählformen. Teil 1 ist das Hörspiel am 31.03. Feature und Klangkunst gibt es dann am 3.04. und am 5.04. und im Internet auf swr2.de Bilder. Vielen Dank, Werner C.
Bitte.
Kurzdoku. Du kauf zu.
Wann ist denn der 31.?
Der 31.
Ich räume jetzt mal dein Büro.
Der 31.
ist der Donnerstag.
Zusammen mit dem Docker-Festival startet der Doku-Blog einen Wettbewerb um die beste Kurzdoku. Die Idee dazu hatte Wolfram Wessels und ich habe ihn Anfang der Woche in seinem Büro überrascht.
Das ist ein wichtiges Datum, weil?
Da ist der Einsendeschluss, Upload-Schluss für die beste Hördoku. Kurzhördoku.
Kurzhördoku. Wie kurz ist denn eine Kurzhördoku?
5 Minuten. Mehr sind da nicht erlaubt.
Und was soll in den 5 Minuten passieren?
In den 5 Minuten soll bestenfalls die Welt erklärt werden.
Ui, ganz schön viel für 5 Minuten.
Tja, das soll die Kurzhördoku natürlich zeigen, dass das geht. Und ich glaube, das geht.
Die ganze Welt oder gibt es irgendeine Einschränkung?
Naja, es spiegelt sich im Kleinen ja immer die große Welt mit drinne. Das ist ja immer so, in der kleinen Frage steckt die große mit drinne. Und insofern, wenn man das Kleine erklärt, versteht man auch das Große besser. Also man kann sich da ein kleines Beispiel aussuchen, warum etwas so ist. Warum blühen die Rosen? Warum ist meine Tante so ein Kotzbrocken? Warum ärgern mich meine Kinder immer so?
Interessante Beispiele.
Zum Beispiel, ja. Oder warum nerven mich die Flüchtlinge so? Oder
warum nerven sie mich nicht?
Genau, warum finde ich gerade den Syrer nebenan so nett? Darüber könnte man sich ja mal Gedanken machen. Und das Interessante ist ja bei diesen Kurzhördokus, bei den Kurzdokus, im Gegensatz zu den normalen Berichten, dass es ja eben darauf ankommt, dass man etwas mehr erzählt als nur den Inhalt. Denn es steckt ja auch in dem Gespräch, auch jetzt, was wir führen, steckt ja auch sehr viel mehr drin. Wenn ich zum Beispiel stottere und Äs sage oder ein bisschen zögere, ist das ja durchaus interessant, weil das zeigt, dass Verfertigen der Sprache beim Denken, auch dieses Zitat ist jetzt wieder natürlich nicht richtig, aber man merkt, dass in der Sprache und in dem, was man aufnimmt, immer mehr drin ist als die bloße Information, die man in den alltäglichen Berichten drin hat, die im journalistischen Alltag, den ich damit nicht herabsetzen will. Also diese Informationsbeiträge sind durchaus wichtig, aber eine Kurzdoku sollte noch ein bisschen mehr können.
Ich habe jetzt extra mal nichts gesagt, um dieser Verfertigung lauschen zu können. Bis zum 31. sollte man dann aber damit fertig sein?
Da sollte man nicht zögern. Man sollte auch vorher schon was hochladen auf dokublog.de, denn da kann man dann durchaus mit Erfolg haben, denn die Sachen werden gesendet. In SWR 2 zweimal sogar. Also es gibt auch sogar dann zweimal ein Honorar. In Mehrspur, Radio reflektiert natürlich und dann noch in SWR 2 Tandem. Das sind die ersten drei. Und zusätzlich der Gewinner wird eingeladen zum Docker-Festival nach Karlsruhe. Der kann die ganze Zeit dann da sein und sich alles anhören, was dort passiert. Und er muss natürlich seine Arbeit, die dort auch vorgeführt wird, vorstellen.
Was würdest du denn jetzt für eine Frage gern beantwortet haben in Richtung Warum und Welt? Wir gucken einfach, was kommt, oder?
Genau.
Und nochmal alles zum Mitschreiben.
Noch bis zum 31. März können kurze Hördokumentationen für den Wettbewerb von DokuBlog und Docker hochgeladen werden. Die Titel der Hördokus müssen mit Warum beginnen. Mehr Informationen gibt es auf dokublog.de.
Spur 1. DokuBlog.
Auch Christian Klaus hat Nachbarn.
Und die wollen schnelles Kabel-Internet. Jetzt.
Seit ich Vater geworden bin und wir immer noch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung umgeben von Studenten wohnen, hat sich meine Einstellung zur Lautstärke zu bestimmten Tageszeiten und meine Toleranzgrenze gegenüber dummen Aktionen merklich verändert. Eines Morgens klingelt es an der Tür. Meine Frau mit meiner Tochter am Arm öffnet. Es ist der neue Student von oben, im Schlepptau 3 bis 4 Leute einer Kabelfirma. Sie haben ein Anliegen und erklären es meiner Frau. Nun mache ich mich auf den Weg zur Wohnungstür. Nachdem meine Frau mit meiner Tochter dort schon nach einer Einweisung ins Geschehen verweilt. Um was geht es denn hier? Grunzt es aus mir heraus. Just in dem Moment, als der Kabelfirma-Lehrling seinen Text zur Lage heruntergespult hat. Es stellt sich heraus, dass die Studiennovizen von oben, die schon einige Zeit im Haus leben, es aber nicht für notwendig halten, im Flur gescheit Hallo zu sagen, geschweige sich einmal vorzustellen, keinen astreinen Kabelempfang haben.
Für ganz schnelles Internet.
Und das an unserer Dose liegen könnte. Aha. Euch, denke ich mir. Wissen Sie, unser Haus hat genau 3 Wohnungen. Studentenboys, unsere, Studierendenmix mit hoher Fluktuation unten. Zusammenleben unter diesen 3 Parteien gibt es 0. Was wirklich schade ist. Aber das, was hier geschieht, ist nebeneinander herleben. Die gute Nachricht? Wir haben nach einjähriger Suche eine neue Wohnung gefunden.
Yes!
Und ich freue mich, bei den Wohnungen über und unter uns zu klingeln und mit breitem Grinsen zu verkünden.
Hallo.
Wir sind eure neuen Nachbarn.
Spur 5. Nachrichtenkritik.
Kurz vor den Nachrichten eine weitere Ausgabe unserer Nachrichtenkritik. Ulrich Teusch hat das Heute-Journal geschaut und etwas über Rechtsstaatlichkeit gelernt.
Horst Seehofer, er ist der unumstrittene Star dieses Heute-Journals vom 4. März. In gleich 3 Rollen tritt er auf. Als CSU-Vorsitzender, als bayerischer Ministerpräsident und immer als Merkel-Kritiker.
Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Bei den 3 Landtagswahlen Ende nächster Woche.
Der erste Beitrag des Nachrichtenmagazins widmet sich den Landtagswahlkämpfen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Die CDU, erfahren wir, sei wegen der Flüchtlingspolitik in einer schwierigen Lage. Da kann Seehofer helfen. Und mancher Wahlkämpfer zeigt sich offenbar lieber mit ihm als mit Angela Merkel. Im zweiten Beitrag geht es dann ans Eingemachte. Wieder Horst Seehofer, diesmal als bayerischer Ministerpräsident. Er stattet dem ungarischen Premier Viktor Orban einen Besuch ab. Und Marietta Slomka waltet ihres Amtes und ordnet die Visite in größere Zusammenhänge ein.
Eine Woche vor den Landtagswahlen und 3 Tage vor dem nächsten EU-Gipfel hat sich Horst Seehofer wieder ein außenpolitisches Event in den Kalender gesetzt. Ein Besuch beim rechtsnationalen Regierungschef Ungarns Viktor Orban. Erst Putin, jetzt Orban. Zwei Politiker mit sehr speziellem Rechtsstaatsverständnis.
Ein sehr spezielles Rechtsstaatsverständnis. Eine Formulierung, die es in sich hat und über die ich noch ein wenig nachdenken möchte. Aber erst einmal schaue ich mir den Korrespondentenbericht aus Ungarn an. Autor ist Stefan Merseburger. Er versucht es mit Ironie.
Da treffen sich zwei, die sich mögen und sehr schätzen. Freunde, sagen sie. Horst Seehofer zu Gast bei Viktor Orban in Budapest. Dass der bayerische Ministerpräsident den ungarischen Premier 3 Tage vor dem EU-Gipfel in Brüssel trifft, wird vor allem aus den Reihen der SPD scharf kritisiert. Seehofer unterstütze damit den schärfsten Widersacher der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik. Läuft da eine Verschwörung von Männerfreunden gegen die große Dame?
Das allein wäre schon schlimm genug, aber es ist noch längst nicht alles.
Beherzt betreibt Seehofer gerne, was manche Nebenaußenpolitik nennen und viele kritisch beäugen. So traf er sich vor einem Monat in Moskau mit Wladimir Putin, dem viele vorwerfen, einen hybriden Krieg gegen Europa und Deutschland zu führen. Seehofer ficht so etwas nicht an.
Jetzt steht der Vorwurf im Raum. Hybrider Krieg. Ist Seehofer also bestenfalls naiv? Merkt er nicht, für was er sich da einspannen lässt? Sind ihm seine neuen Außenpolitikerschuhe etwa ein paar Nummern zu groß? Am Ende seines Berichts entdeckt Merseburger dann doch noch einen kleinen Dissens zwischen den Männerfreunden. Orban, sagt er, verweigere sich in der Flüchtlingsfrage komplett. Schon ein Migrant aus der Türkei sei ihm einer zu viel.
Seehofer dagegen fordert in dieser Frage europäische Solidarität. Das immerhin ist auf Merkel-Linie. Seine Beziehung zu Viktor Orban trübt das freilich nicht, wo die Freundschaft hinfällt.
Damit könnte man es eigentlich bewenden lassen. Wäre da nicht diese Formulierung von dem speziellen Rechtsstaatsverständnis, die mir einfach nicht aus dem Kopf will. Doch dann nimmt mich das Heute-Journal wieder gefangen. In gebührlichem Abstand zum Ungarn-Bericht kommt Heinz Wolf mit dem Nachrichtenüberblick.
In der Türkei ist die größte türkische Oppositionszeitung Zaman unter die Kontrolle eines staatlichen Treuhänders gestellt worden. Das heißt, dass künftig Manager, die der Staat einsetzt, die Inhalte bestimmen. Vor dem Verlagshaus in Istanbul versammelten sich Journalisten, um zu protestieren.
Während Wolf seine Meldung verliest, sieht man Bilder einer friedlichen Protestkundgebung. Journalisten halten ihre Plakate und Transparente hoch. Jetzt erlaube ich mir einen subversiven Spaß und schalte kurz um auf das Zentralorgan der hybriden Kriegsführung, den Nachrichtenkanal Russia Today. Dort hat man das laufende Programm unterbrochen und zeigt Live-Bilder aus Istanbul. Mit Wasserwerfern und Tränengas werden die Protestierenden auseinandergetrieben. Zurück im ZDF denke ich mir, auch der türkische Machthaber Erdogan hat offenbar ein sehr spezielles Rechtsstaatsverständnis, wenn er überhaupt eines hat. Wenn Seehofer nach Budapest oder Moskau fliegt, steht er im Kreuzfeuer der Kritik. Wenn Merkel sich auf den Weg nach Ankara macht, hoffen wir inständig, dass ihr ein Deal gelingen möge. Die Erklärung ist einfach. Orban gilt als Teil des Problems, Erdogan als Teil der Lösung, jener vielbeschworenen europäischen Lösung der Flüchtlingskrise. Und was wird bei alledem aus der Rechtsstaatlichkeit? Naja. Die ist ja, wie wir von Marietta Slomka gelernt haben, manchmal etwas sehr Spezielles.
Ein grundlegender Unterschied des Nachbarseins von damals zu dem des heutigen war, dass der Grad der Anonymität merklich angestiegen ist. Es kann nur besser werden.
Das war die März-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Michael Ambros, Dirk Auer, Werner C., Christian Klaus, Pascal Fournier, Rudyard Hasel, Christoph König, Julia Schäfer, Robert Schön, Ulrich Teusch, Wolfram Wessels und Christine Werner. Die nächste Mehrspur-Sendung gibt es Anfang Mai zum Thema Unterwegs. Unsere Handys sind dann unterwegs, aber auch Pilger, Reisende, Briefe und Pakete sind unterwegs. Wem begegnet man, wenn man unterwegs ist? Was lauert da? Sprechen Sie mit Menschen vom fahrenden Volk, mit Schaffnern im ICE, mit Sinnsuchern, für die Unterwegssein vielleicht eine Lebensform ist. Erzählen Sie von eigenen Erlebnissen und Eindrücken und laden Sie Ihre Töne und Feature auf dokublog.de.